So, alle sind versorgt.
Wenn ihr die Bibel jetzt in der Hand habt, habt ihr das Wichtigste. Die Bibel ist sozusagen eine Waffe. Du kannst dich in der Welt überhaupt nicht richtig verteidigen, wenn du nicht die Bibel. Guck dir Jesus an. Der hat, als der Feind kam, der Teufel, er hat sich verteidigt mit Wort Gottes. Das hat er allerdings so präsent gehabt, dass er nicht wie ihr jetzt so eine Bibel auf dem Schoß liegen haben musste, sondern er konnte das alles so zitieren. Noch besser, wenn man viel lernt, auswendig lernt. Stell dir mal vor, liegst irgendwann mal mit Corona-Fieber und kannst nicht mehr lesen und so. Man kann sich ja heutzutage nicht mehr unbedingt auf die Geistlichen im Krankenhaus, die einem geschickt werden, verlassen, dass die einem wirklich auch Wort Gottes sagen können. Was man dann gelernt hat und selber sich vorsagen kann, das hat man. Das nimmt einen auch keiner weg. So, aber ihr habt jetzt eine Bibel auf dem Schoß oder in der Hand und damit seid ihr für den Abend in jedem Falle gut gerüstet und ihr seid gut gerüstet im Leben, fürs Leben. Denn das Leben ist nicht einfach. Es gibt diese globalen Probleme und Corona ist eins davon und man weiß überhaupt nicht, was daraus wird. Heute hieß es also der vierte Todesfall schon. Ein 2-jähriges Kind liegt auf einer Intensivstation und das sieht kritisch aus und so. Also keiner von uns weiß, wie sich das weltweit und auch in unserem Land weiter auswirken wird. Und das macht natürlich vielen Sorgen. Und dann gibt es die Flüchtlingskrise Teil 2 und vieles andere mehr, wo in der Welt relativ große Ratlosigkeit herrscht. Und Ratlosigkeit herrscht auch mal in unserem ganz persönlichen Leben. Also vielleicht bist du gar nicht so sehr beschäftigt mit dem, was in den Nachrichtenportalen aufgeführt ist, sondern vielleicht sind es Dinge, die dich gerade beschäftigen. Du kannst an nichts anderes mehr denken. Du bist auf der Suche nach der Lösung deiner Probleme. Wer keine großen Probleme hat, für den sind seine kleinen Probleme die großen Probleme. Gell? Aber Probleme hat jeder von uns. Jeder von uns hat irgendwelche Probleme. Wenn wir jetzt eine Umfrage, einer würde nach dem anderen mal sagen, was seine Probleme sind, da kämen also eine ganze Flut an ungelösten Fragen zusammen und da würden so manche Beziehungskisten würden so ans Ufer gespült werden mit dieser Flut. Sind die Dinge, die uns beschäftigen. So, jetzt stelle ich dir eine Frage. Glaubst du, dass deine Probleme größer sind als Gott? Oder glaubst du, dass Gott größer ist als deine Probleme? Ich glaube, wir sind uns einig, die wir zumindest irgendwann und irgendwo mal unsere Erfahrungen mit Gott gemacht haben, dass für Gott kein Problem unlösbar ist oder zu groß ist oder dass er nicht irgendwie noch etwas aus der verfahrensten Situation machen kann. Das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben und das haben unsere Vorfahren bestätigt und du in deinem vielleicht relativ jungen Leben auch schon. Ein Problem hat sich eben hier aufgetan, als der Björn dann anfing, von dem zweitletzten Teil des Lukas-Evangeliums zu sprechen. Da habe ich ein paar Fragezeichen vor Augen gehabt, weil ich habe mich vorbereitet auf Lukas Kapitel 11. Weil es hieß Lukas, Klammer 11, denke ich, super, die nehmen also Abend für Abend ein Kapitel durch und ich hätte vielleicht nochmal nachfragen sollen oder ihr hättet mir nochmal, also es ist ja lange her, dass wir einen Termin ausgemacht haben, irgendwie vielleicht habt ihr das damals gesagt, so ich habe mich jetzt nicht auf den letzten Teil im Lukas-Evangelium oder den Abschluss vorbereitet, sondern auf 11. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal durchgenommen, aber wahrscheinlich ist es auch schon ein paar Wochen her und gerade haben wir noch gesagt, es wird seinen Sinn haben, warum wir dann nochmal auf Kapitel 11 zu sprechen kommen. So. Jetzt schauen wir mal die ersten Verse an. Kannst du hier vorne mitlesen oder in deiner Bibel, dann kannst du gleich noch den Zusammenhang von 10., 11. und 12. Kapitel untersuchen, wenn du es so vor dir liegen hast. Ich jedenfalls lese mal hier vorne Lukas 11. Es geschah, als er, Jesus, an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Das elfte Kapitel. Das elfte Kapitel spricht von Problemen, spricht von Licht und Dunkelheit, spricht von dem Widersacher Gottes, dem Teufel, dem sich auch Jesus zur Wehr setzen musste, und spricht von dem, dass viel in dieser Welt durcheinander gewirbelt ist. Und dieses elfte Kapitel beginnt mit Gott. Und es ist gut, dass wir unseren Blick, so wie du das auch gesagt hast am Anfang, Björn, wegwenden von all diesen Problemen, von dieser Welt, und unser Blick immer wieder zu Gott richten. Das macht dieses Kapitel. Leute, schaut erst mal, mit wem wir es zu tun haben. Da ist ein Gott, der steht über allem, und dem geht ja nichts. Da ist ja nicht ein Unfall passiert, als dieser Virus sich jetzt anfing auszubreiten oder so. Gott ist souverän, Gott ist groß, und mit diesem Gott können wir über alles reden, was uns beschäftigt. Wenn dir die Formulierungen hier in dem Text ein wenig fremd vorkommen und du vergleichst das mit dem Vaterunser, das du mal gelernt hast, dann hat das damit zu tun, dass normalerweise das Vaterunser aus Matthäus-Evangelium zitiert wird. Hier haben wir es mit dem Lukas-Text zu tun, der ein wenig anders ist. Im Grunde genommen selber Inhalt mit leicht anderen Formulierungen. Unser nötiges Brot gib uns täglich, das sagen wir so im Vaterunser nicht, aber das sollte euch nicht beunruhigen. So, was wir hier zunächst einmal sehen, ist, dass Jesus betet. Jesus ist ja ein sehr beschäftigter Mann gewesen. Was sind da an Anträgen gekommen? Kranke wollten gesund werden. Leute, die Hunger hatten, sind von Jesus gesättigt worden, und da musste vorbereitet und nachbereitet werden, aufgeräumt werden. Gell? Hatte seine Mitarbeiter, aber Jesus hatte ständig auch Seelsorgegespräche, hatte viele Reden zu halten, und das strengt an, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber ganz egal, wie beschäftigt Jesus war, er nahm sich immer die Zeit für das Gespräch mit seinem Vater im Himmel. Und wenn wir manchmal sagen, oh, ich habe keine Zeit zum Beten, dann schau dir Jesus an. Gerade in Phasen seines Lebens, wo sehr viel von ihm erwartet wurde, zog er sich zurück, war auf einmal für seine Jünger nicht zu sprechen, weil er irgendwo in der Einsamkeit auf dem Berg oder so mit Gott, mit seinem Vater, mit dem, der ihn geschickt beauftragt hatte, redete. Er betete. Der Abschnitt vorher übrigens, ich habe ja eben gesagt, vergleicht mal so ein bisschen, wo steht das ganze zehntes Kapitel. Da geht es auch um unsere vertraute Zeit mit Gott. Da geht es um Maria und Martha, die eine, die sehr beschäftigt war, so wie Jesus ja auch viel beschäftigt war. Jesus sagt aber dann zu ihr: Martha, Martha, eins ist Not. Maria hat den guten Teil erwählt. Sie hat nämlich die Nähe und die Stille bei Jesus gesucht, hat ihm zugehört, ihm zu Füßen gesessen. Also hier geht es auch darum, den inneren Akku aufzuladen. Das hat Maria getan, und Jesus selber tut es hier auch. Also wirklich vertraute Gemeinschaft mit Gott erlebt man nicht in erster Linie beim Satt. Erlebt man nicht in erster Linie bei sonst einem großen Event, die ja sowieso jetzt alle abgesagt werden. Sondern wirklich vertraute Gemeinschaft mit Gott, die erlebt man in erster Linie in der Stille. Jetzt fordert Jesus hier ja nicht auf zu beten, sondern, wie wir gesehen haben, er betete. Ja? Und dadurch ist der Wunsch bei den Jüngern geweckt worden, es auch lernen zu wollen, damit sie es auch tun können, so wie Jesus. Es war also ganz offensichtlich, dass Jesus immer ganz verändert aus der Zeit mit Gott hervorging, und das wollten sie auch. Sehnten sich danach, so beten zu können, so Zeit mit Gott verbringen zu können, wie es Jesus auch tat. Das ist übrigens die beste Art, denen, die uns in irgendeiner Weise anvertraut sind, gute Gewohnheiten beizubringen. Vielleicht denkst du darüber nach, irgendwo in der Kinderarbeit mitzuwirken, also Kindergottesdienst, Jungschau oder so. Ich habe auch sehr früh angefangen, schon so in der Kinderarbeit mitzumachen. Erstmal kleinere Aufgaben zu übernehmen, irgendwelche Spiele oder so. Und dann fängst du an, auch biblische Geschichten
zu erarbeiten und kindgerecht irgendwie zu vermitteln. Weißt du, die beste Art, Gutes zu vermitteln, ist nicht indem, dass wir Vorschriften machen, sondern vorleben. Da sollte nicht am Anfang das Vorschreiben stehen, sondern das Vorleben, das es selber machen. Wenn du mit Gott lebst und andere beobachten deine innige Beziehung zu Gott, wie du von Gott redest, dann wollen sie es wahrscheinlich auch. Also Kinder oder andere, die irgendwo in deinem Kreis, oder hast du so einen Bibelkreis, Hauskreis oder so, sie werden dich wahrscheinlich irgendwann um dein Geheimnis bitten. Sag uns, wie wir auch so werden können. Das Vorbild ist die beste Kanzel. Sich einen hier aus Dillenburg einzuladen und vorne hinzustellen, ist eine Sache. Aber nochmal auch an die, die hier mitarbeiten, das Vorbild ist die beste Kanzel. So, die Jünger befinden sich hier in ihrem ersten Ausbildungsjahr, stellen Beobachtungen an und die Frage an Jesus: Würdest du uns bitte das Beten beibringen? Jetzt ist ja eine interessante Frage, die kann man beten lernen? Würden wir doch spontan sagen, nein, oder? Also man kann es in Sachen Fortbildung auch übertreiben. Entweder betet man oder man lässt es, aber beten lernen klingt irgendwie ein bisschen fremd. Aber ich würde euch bitten, dass ihr mal so mit 2, 3 Leuten, wie ihr so nebeneinander sitzt, kurz über diese Frage redet. Kann man beten lernen? Und dann versucht mal nicht nur so Ja-Nein-Antworten zu finden, sondern denkt mal drüber nach, was das bedeutet, beten zu lernen und wie man beten lernen kann. Ja? Nur mal so ein paar wenige Minuten, dann machen wir weiter. Gut, so, jetzt würde ich gerne mal so ein paar kurze Statements von euch hören. Zu welchen Ergebnissen seid ihr gekommen? Also sagt mal erst ja oder nein und dann auch eine kurze Begründung hinterher, warum nicht oder warum doch. Wer will mal kurz etwas wiedergeben von dem, was ihr besprochen habt? Ja. Aha, schön, danke, Laura. Hast du einen Vorschlag, was eine Art sein könnte zu beten, die man lernen kann?
Also zum Beispiel Dankgebet oder also dass man verschiedene Sachen oder weiß nicht, ob man es mit irgendeiner Methodik macht, wie mit der Fünf-Finger-Gebet oder sowas.
Kannst du das kurz erörtern, genau. Fünf Finger?
Also irgendwie jeder Finger steht für irgendwas anderes.
Okay, ja. Ich kenne es mit Vieren, aber das ist wahrscheinlich die Schreinerweise, weil ein Finger ab ist oder so, keine Ahnung. Also das ist die Amerikaner, die haben so Acts, ist ja das Wort, was in der englischen Bibel bei Apostelgeschichte steht. Apostelgeschichte ist ja ein unglaublich sperriges Wort. Gell? Da steht einfach mit 4 Buchstaben Acts. Das heißt, das sind die Taten, die Aktionen der Apostel. Also viel besser übersetzt als Apostelgeschichte. Und da ist es Adoration, das ist Anbetung, dann Confession, das C, das steht für Bekenntnis, dann T, das ist Thanksgiving, also ich sage meinen Dank, wie du das auch gesagt hast, und Supplication, das ist das vierte schließlich, das ist dann die Bitte. Wir fangen meistens mit dem S an und wir haben alle möglichen Bitten. Und ist aber gut, also mit Anbetung erstmal sich bewusst zu machen, mit wem rede ich überhaupt, wenn ich bete. Gell? Also erstmal Application, erstmal Gott groß machen. Wie wir das mit den Liedern zum Beispiel, danke Niklas, auch gemacht haben. Der Abend, ich habe das falsche Thema, du hast falsche Lieder und so weiter, aber Gott weiß da was draus zu machen. Ja. Gut, ja, danke Laura. Ja, wer hat noch etwas so aus der Gruppe?
Aber wenn man irgendwie nicht richtig weiß, wie man es anstellen soll, dann kann man sich Hilfe holen oder halt auch mit irgendwelchen Methoden was machen oder so. Aber man muss es nicht lernen.
Genau. Also zumindest man muss nicht eine Bibelschule besuchen, um beten zu können. Das steht fest. Ja. Lernen nicht in dem Sinne, dass man da auch noch geprüft wird und so, ja. Ja. Hast du dich gemeldet? Ja, genau. Da würde man sagen, das geht schon ganz von selber, oder? Wenn ich eine Beziehung habe, dann muss ich nicht mich irgendwie... den man nicht sieht. Genau, das kann jedes Kind. Ja? Also beten kann jedes Kind. Mit Bitten zu kommen, vertrauensvoll sich an Gott zu wenden, so wie Kinder das Eltern gegenüber tun, so können wir es eigentlich auch dem Vater im Himmel gegenüber tun. Denn das erste Wort im Vater unser lautet Vater. Und so kommen wir als Kinder, ja, zu unserem Vater. Und somit sollte es kinderleicht sein, sollte man meinen. Ja, also, die Jünger drücken mit ihrer Bitte aus, dass sie es offensichtlich nicht können. Zumindest nicht so, wie sie es gerne können würden. Und sie wollen es lernen. Dietrich Bonhoeffer, der übrigens in diesem Monat vor 75 Jahren erschossen worden ist von den Nazis, ermordet worden, aufgrund seiner Skepsis dem Dritten Reich gegenüber und seines Bekenntnisses zu Jesus. Zu diesem Thema hat Dietrich Bonhoeffer mal gesagt, als könne das Herz von Natur aus beten. Wir verwechseln schnell Wünschen, Hoffen, Seufzen, Klagen, Jubeln. Das alles kann das Herz von sich aus mit beten. Beten heißt aber nicht einfach das Herz ausschütten, sondern es heißt, den Weg zu Gott zu finden, mit ihm zu reden. Das kann kein Mensch von sich aus. Dazu braucht er Jesus Christus. Ich glaube, das ist wahr, was er sagt. Wir müssen aufpassen. Wir haben manchmal den Eindruck, wir beten, aber wir tun es gar nicht wirklich. Wir wünschen etwas oder wir seufzen tatsächlich. Und dann nennen wir das vielleicht manchmal Gebet. Also unser Herz kann schon vieles. Und wenn wir fromme Leute sind, dann fluchen wir nicht, sondern dann wünschen wir oder so. Aber den Weg zu Gott zu finden und wirklich mal alles auszublenden und mir bewusst zu machen, ich stehe als Mensch vor Gott, das geht nicht ohne weiteres. Dazu brauchst du einen Weg und dieser Weg heißt Jesus Christus. Wir brauchen Jesus als Weg hin zu Gott und wir brauchen Jesus als Lehrer. Das machen die Jünger deutlich. Jünger heißt übrigens Schüler, heißt Lernender zu sein und das ist eine ganz wesentliche Lektion, die Jesus seinen Jüngern hier beibringt. So, das gucken wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name. Nun, wenn wir beten, kommen wir meistens mit unseren Problemen zu Gott. Wir haben Anliegen. Was wir selten bedenken ist, Gott hat auch welche. Gott hat auch Anliegen. Ist dir das bewusst? Komisch, ich habe Anliegen, aber Gott hat auch Gebetsanliegen. Und das erste Gebetsanliegen, was hier also genannt wird, ist, Vater, geheiligt werde dein. Aber da geht es um Gott, da geht es gar nicht um mich. Es geht nicht um diese Welt, es geht nicht um Kriege, Hunger oder sonst irgendwas, Corona. Es geht um Gott. Also, Vater, dein Name soll geheiligt werden. Der ist absolut vollkommen, ist absolut ohne jeden Fehler. Dein Name, Vater, Jahwe, ja, das ist der eigentlich unvorstellbar, unaussprechbar, der einfach ist, der seiende Gott und er ist heilig. Er ist absolut fleckenlos. Er ist der, der das Gesetz gibt und selber durch und durch, ethisch, moralisch rein und sauber und fehlerfrei ist. Also hier heißt es nicht, mach mich zu einem heiligen Mensch. Es kommt nicht zuerst auf uns an. Das müssen wir uns immer bewusst machen. Ich musste am Dienstag eine Beerdigung halten. Die fiel mir besonders schwer. Ich habe schon einige Beerdigungen gehalten, aber es ging um meine Schwiegermutter, die vor gut einer Woche einen Schlaganfall erlitten hat und dann die Folgen dieses Schlaganfalls nicht überlebt hat. Und auf der Todesanzeige stand Psalm 1, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen und so. Und ich habe gesagt, das erste Wort auf dieser Todesanzeige heißt glücklich. Da habe ich gesagt, ist das angemessen bei einer Trauerfeier? Glücklich? Fühlen wir uns glücklich? Und da saß meine Frau, also ihre Mutter lag da im Sarg. Und ihre vier Brüder und die Enkel, 28 Leute waren unter der Todesanzeige aufgelistet, Enkel, ein Urenkel. Wir waren nicht glücklich. Und dann habe ich gesagt, aber denken wir mal nicht an uns. Wir denken alle viel zu sehr an uns, habe ich gesagt. Wir sind ja zu ihrem Gedenken heute hier, Christiane Leveringhausen, so hieß sie. Und jetzt fragen wir mal, diese Frage stellen wir mal aus ihrer Perspektive. Ist sie glücklich? Und da habe ich gesagt, ich bin überzeugt, ja. Die ist nicht nur glücklich, sie ist selig. Selig, die ist im Glauben an Jesus Christus gestorben und sie darf Jesus sehen. Und sie ist erlöst von jeder Krankheit, von jedem Gebrechen, von jeder Sorge, von allem erlöst. Ja? Sie ist jetzt in der Gegenwart von Jesus. Wir denken so oft an uns, immer an das, was gerade Kopfschmerzen und dies und das und das und das. Wir haben so viele Probleme. Probleme, Probleme. Hast du Probleme? Ja, du hast Probleme. Aber wende mal wirklich sehr bewusst deinen Blick weg von dem, was dich ständig, stündlich beschäftigt und schau zu Gott. Es geht darum, dass wir Gott ehren, wenn wir beten und dass wir ihn Gott sein lassen und dass wir ihn wirken lassen. Du kannst dich nicht ändern, indem du dir vornimmst, ich will mich ändern. Das ist nur möglich, wenn du dich in die Gemeinschaft mit ihm, dem Heiligen, begibst. Heute war ja ein ganz schöner Tag, die Sonne schien, ich habe es genossen. Einem Stein, den du in die Sonne legst, musst du nicht sagen, er solle warm werden. Der wird ganz von alleine warm, stimmt's? Musst du nicht auffordern oder so. Und so bin ich genauso überzeugt, dass dein Inneres verwandelt wird, wenn dein Verhältnis zur Sonne geregelt wird. Wenn du dich diesem Gott aussetzt, dann wird sich etwas ändern bei dir. Ohne jede Aufforderung oder ohne jedes Zusammenreißen, jetzt muss ich aber und so weiter. Ich glaube, wir führen unser Christsein auch viel zu verkrampft, weil wir ständig denken, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt. Und dann haben wir das nächste Problem bei den vielen anderen Problemen, die wir schon haben. Wir kommen nämlich geistlich nicht vorwärts, weil wir es uns nicht einfach gefallen lassen, ihn erst einmal den Heiligen sein zu lassen. Er ist Gott. Fertig, mehr brauchen wir erstmal, dann brauchen wir erstmal lange gar nichts. Ja? Und diese Heiligkeit ist im Himmel, nicht in mir. Und darum muss ich mit ihm und muss mit dem Himmel in Verbindung kommen. Das ist der eigentliche Sinn des Gebets. Veränderung ist dann nur ein Nebenprodukt. Das geschieht. Es geschieht von alleine. So, dann geht es weiter. Dein Reich komme. Im zweiten Teil des zweiten Verses. Die Juden damals warteten auf ein Königreich. Ein Königreich, in dem ein gewisser Messias sie von allen Unterdrückern befreit und zur glücklichsten Nation auf Erden machen sollte. Das verstanden die damals unter Reich Gottes. Gott regiert und er zeigt es den anderen, den Römern, in dem Falle zur Zeit von Jesus, wer der eigentliche Herr ist. Nun, im Blick auf sein Reich, wir reden ja auch heute oft von Reich Gottes. Wir sind jetzt keine Juden und wir sind nicht unterdrückt von den Römern oder anderen Babyloniern vorher und so. Wir reden oft von Reich Gottes. Es geht vorrangig um das Herrschen Gottes. Das ist ja drin in diesem zweiteiligen Wort Reich Gottes. Da regiert einer. Da regiert einer. Wenn Gott regiert, kam das in einem der Lieder vorhin auch zum Ausdruck, ich glaube, wenn Gott regiert, dann ist das Reich Gottes. Dann ist dieser Bereich in deinem Herzen zum Beispiel, wenn Gott in deinem Herzen regiert, dann ist Reich Gottes in deinem Herzen vorhanden. geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wenn du eine Ahnung bekommst, wie erhaben und wie groß Gott ist, der das Sagen hat, der der Regent ist, dann wird klar, dass die Anliegen Gottes groß und deine bedeutend kleiner sind. Und wir vergleichen das jetzt mal mit einem Eimer. Ja? Wir füllen diesen Eimer mal bis zum Rand mit Steinen, solchen, wie du sie hier oben siehst. Das sind die großen, das sind Gottes Anliegen. Ja? Das sind die Anliegen, die alles ausmachen. Selbst wenn alle anderen Bitten unerhört bleiben, wenn diese Bitten erhört werden, dann ist das schon großartig. Es geht um Gottes Sache, um sein Reich. So, jetzt ist dieser Eimer also voll mit Steinen und dennoch ist er ja noch nicht wirklich voll. Jetzt schütten wir Sand dazu. Der Sand stellt deine kleinen Anliegen dar. Also deine Herausforderungen in der Ausbildung zum Beispiel, keine Ahnung, oder Schule. Oder die Gesundheit deiner Mutter, um die du dir vielleicht gerade Sorgen machst. Oder irgendeine Beziehungsgeschichte, ja. Du machst dir Gedanken um ihn oder sie macht sich Gedanken um ihn und umgekehrt er um sie und so. Also wir haben unsere Anliegen, die uns beschäftigen. Und das würde ich jetzt mal vergleichen mit dem Sand. Und der Sand füllt die Zwischenräume in diesem Eimer aus. Wenn er also schön pulverig ist, dann läuft dieser Sand zwischen den Steinen und füllt also das, was noch nicht ausgefüllt ist, aus. Wenn du es jetzt aber umgekehrt machst, und darauf will ich hinaus, wenn du zuerst den Sand in den Eimer füllst, dann bleibt kaum noch Raum für die Steine. Und das ist das Problem, was wir oft haben. Wir fangen mit unseren Problemen an. Wir nennen unsere Anliegen die vergleichsweise kleinen Anliegen und dann bist du schon bald fertig mit dem Gebet und du wirst wahrscheinlich gar nicht mehr an das eigentlich Wichtige denken, weil du schon wieder ständig diese irdischen Probleme vor Augen hast. Und nochmal, du wirst nicht alle diese Steine in den Eimer reinkriegen, wenn du zuerst den Sand hineinfüllst. So ist das in unserem Gebetserleben. Wenn du ausschließlich für die Dinge betest, die dich betreffen, verlierst du für die großen Dinge, die Gott betreffen, den Blick. Und das ist schwierig. Du hast Anliegen, du hast wahrscheinlich auch geistliche Anliegen, so wie ich euch als Gruppe kenne, seid ihr eine Gruppe, die wirklich auch vorwärts kommen in der Beziehung, vorwärts kommen wollen in der Beziehung mit Jesus. Und vielleicht sagst du, ich habe ein Jahr lang dafür gebetet, dass ich ein besserer Christ werde. Ich habe um mehr Freude im Glauben gebetet oder mehr Kraft und so weiter. Aber ich fühle mich nach wie vor irgendwie so mies. Es ist nicht erhört worden, dieses Gebet. Das kann an einem zu ich-bezogenen Gebet liegen. Bete doch mal anders. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Bete doch mal anders. Fang doch mal bei Gott an. Es liegt alles daran, ob uns daran liegt, dass Gott groß gemacht wird. Das heißt jetzt nicht, dass der Sand überflüssig ist. An zweiter Stelle haben die persönlichen Anliegen im Vaterunser ja ganz genauso ihren Platz. Die Bitte um das tägliche Brot zum Beispiel, dass du was zu essen hast. Oder die Bitte um die Vergebung von Schuld oder die Bewahrung von Versuchung. Also ein Jünger bringt Gottes Anliegen vor, aber als zweites bringt er eben auch dann die eigenen Anliegen vor. Und das ist zum Beispiel, dass es ein umfassendes Gebet ist. Es reicht vom Reich Gottes bis zur täglichen Brotration. Wirklich ein umfassendes Gebet, oder? Vom Reich Gottes, von dem, was so groß ist, dass wir es uns gar nicht richtig vorstellen können, bis zu einer Scheibe Brot. Oder wie viel isst du am Tag? Ich weiß wahrscheinlich. Manche mehr als die anderen, gell? Und dazu gehört natürlich, wenn wir beten, unser täglich Brot gib uns heute, das müssen wir gar nicht beten, oder? Wir haben doch genug. Also du bist wahrscheinlich in einem Elternhaus groß geworden, wo jeden Tag was auf dem Tisch war, wo der Vater einen Job hat. Hoffentlich ist es so, aber selbst wenn es nicht so ist, dann hast du jeden Tag dein Brot. Ich glaube, es gehört nicht das Brot im eigentlichen Sinne alleine dazu, sondern eben auch dieser sichere Arbeitsplatz deines Vaters oder der Mutter oder von dir selber irgendwann. Dieser Arbeitsplatz, der nötig ist, um die Brötchen zu verdienen. Jesus sind die kleinen Dinge und die kleinen Leute wichtig. Ihm entgeht etwa nicht, dass den Leuten, die ihm in die Wüste gefolgt sind, die Mägen knurren. Zwei Kapitel zuvor, Jesus predigt und dann sagt Jesus so, gebt ihnen zu essen. Er denkt auch an das Brot. Meint man, Jesus denkt nur an die großen Dinge, gell? Ist gar nicht so. Nein, Jesus denkt auch an unsere kleinen Anliegen, fordert seine Jünger auf, gebt ihnen zu essen. Dann sind sie erstmal überfordert, aber ihr wisst ja, wie die Geschichte ausgeht, dass Jesus dann für das Brot sorgt. Und übrigens, wenn Jesus vom täglichen Brot redet, macht er das kleine Brot noch kleiner und zerlegt es tatsächlich in die heutige Tagesration. So ist das auch bei unserem geistlichen Brot. Wir brauchen es täglich. Ich werde euch hier nicht heute Abend eine Pauschalanweisung geben, die so lange reicht, bis ich das nächste Mal komme oder bis zum nächsten Mal hier U-Bible stattfindet oder so. Oder zumindest bis nächste Woche. Also kannst ja mal versuchen, ohne zu essen bis nächste Woche zu kommen. Wirst du schaffen. Du bist wahrscheinlich ein bisschen dünner geworden, aber das wirst du schaffen. Ohne trinken würde ich dir nicht empfehlen. Aber ohne zu essen, das kann man mal eine Woche schaffen. Aber es wird Auswirkungen haben. Wir werden nicht mehr so leistungsfähig sein. Du wirst so ein bisschen, also wenn du schon eine Ausbildung machst, so wird der Chef sagen, was ist los mit dir heute? Bist du irgendwie, kriegst du überhaupt nichts auf die Reihe. Man muss sich ständig hin, dann siehst du auch so blass aus und so. Also verstehst du, wir geistlich gesehen, unser tägliches Brot, wir brauchen es täglich. Hast du dir vorgenommen, morgen früh in der Bibel zu lesen? Also den Wecker etwas früher zu stellen, damit du die Zeit noch hast, so wie Jesus es sich genommen hat. Und zu beten, aber eben auch dieses Brot, das Wort Gottes aufzunehmen. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Vergebung ist für die Gesundheit der Seele so nötig wie das Brot für den Körper. Darum auch diese Bitte, Vergebung. Die Bibel spricht viel von Sünde. Montag in der Losung stand in Jeremia Kapitel 5, Vers 25, eure Sünden halten das Gute von euch fern. Fand ich eine bemerkenswerte Aussage. Eure Sünden halten das Gute von euch fern. Wenn wir sündigen, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass uns Gutes vorenthalten wird, dass der gute Gott da nicht mit kann und das nicht unterstützen, nicht bestätigen, nicht segnen kann, was wir tun, was wir denken, was wir sagen und so alles, was mit Sünde zu tun hat. Sünde ist ein Problem, großes Problem. Das stört unsere Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir abhängig sind von Gott und Gott alles ist und wir selber etwas tun, dass diese Flut von Segen, die uns eigentlich zur Verfügung stehen würde, unterbrechen, verstopfen durch unseren Eigenwillen und unsere Sünde, dann bleiben wir schnell geistig auf der Strecke. Die Bibel vergleicht die Sünde an manchen Stellen mit einer Geldschuld, zum Beispiel so ein Gleichnis, wo einer dem anderen Geld geschuldet hat, und das vergleicht Jesus mit unserer Sünde. Schuld muss geahndet werden. Wenn einer schuldig ist, dann kann es sein, der hat schnell einen Prozess am Hals. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist die Botschaft des Evangeliums und Gott uns vergibt, weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, deswegen steht ein Kreuz da. Wenn Jesus uns vergeben hat, dann lässt er die Klage gegen uns fallen. Jesus hat die Strafe bezahlt, das ist das Evangelium. Ist es nicht großartig, dass hier im Vaterunser auch die Rede von Vergebung sein kann, weil er selber, Jesus, davon redet, weil er den Weg freigemacht hat, damit wir ein gutes Gewissen haben können vor Gott und auch vor anderen Menschen. So, jetzt heißt beten für viele Bitte. Wie gesagt, wir kommen immer mit unseren Problemen. Manche sind sich bewusst, okay, Dank gehört auch dazu. Meine Frau und ich, wenn wir zusammen beten, wir beten manchmal alles, was uns einfällt, runter, wofür wir Danke sagen können. Und das ist eine lange Liste. Sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen, wenn man das machen will. Wofür können wir alles danken? Erstmal materiell, was wir alles haben. Und wenn du gesund bist, kannst du dafür danken. Wir danken für unsere Kinder. Wir danken für liebe Freunde um uns herum, für unsere Gemeinde. Dann die vielen geistlichen Segnungen, dass wir das ewige Leben haben, Vergebung haben, Sinn im Leben haben, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat, sinnvoll etwas für ihn zu tun und vieles andere mehr. Wofür kann man alles danken? Beten heißt also bitten und danken. Sind das so die beiden? Laura hat das auch gesagt. Dank ist ja so ein wesentlicher Aspekt, fast schon eine Methode, hast du es genannt, zu beten. Aber es gibt eine Kategorie in unserem Gebetsleben. Anbetung ist vielleicht, also zumindest so mit dieser Worship-Welle und so, ist für viele Anbetung auch ein Teil des Gebets und so, alles gut und richtig. Aber eine Kategorie wird oft vernachlässigt und das ist Sündenbekenntnis. Hat das Platz in deinem Gebet? Kommst du überhaupt auf die Idee, mal deinen Tag zu reflektieren, was alles gelaufen ist, schiefgelaufen ist, wofür du um Vergebung bitten solltest? Wenn es um unsere dunklen Seiten geht, dann weichen wir gerne aus. Redet man nicht gerne drüber, gell? Ist ja peinlich. Also Leuten gegenüber schon gar nicht. Björn gegenüber schon gar nicht und auch Gott gegenüber. Ungern. Also man kann ihn loben und so, alles schön danken ist auch okay und bitten vor allen Dingen und so. Aber was Sünde angeht, wir sind Meister im Ignorieren, im Kleinreden und im Schönreden und im Abschieben und im Verharmlosen und im Verschweigen und im Gewissen ausschalten oder im gedankenlosen Mitbeten und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Sündigen. Das hat man mal so gelernt, besonders wenn wer konfirmiert worden ist, hat das Vaterunser mal auswendig gelernt. Und dann beten wir das einfach so mit, macht man so, gehört dazu. Und oft macht man sich keine Gedanken darüber, was das eigentlich bedeutet. Aber wenn du den Wortlaut von Jesus verwendest, glaube ich, dann hast du Jesus missverstanden. Bete konkret. Also will sagen, knall nicht Gott den ganzen Haufen eines Tages hin mit den Worten und vergib mir alle meine Sünden. Amen. Das geht zwar schnell und es ist relativ einfach, aber ich möchte dir raten, dass du diesen Haufen abträgst. Weißt du, jedes einzelne Stück von diesem Haufen mal stinkt zwar, aber nimm es mal in die Hand und mach dir bewusst, was Sünde eigentlich ist. Das wird dich ein bisschen sensibilisieren. Nenne Sünde mal beim Namen. Vergib mir konkret. So will ich anderen auch konkret vergeben. Nämlich konkret meinem Bruder oder meinem Lehrer oder wer es alles nötig hat. Und hilf, dass es nicht wieder vorkommt. Ich würde gerne nochmal so eine kleine Gesprächseinheit machen. Redet doch mal kurz drüber, wie euer Gebetsleben aussieht. Vielleicht kann der eine von einer Methode erzählen. Vielleicht könnt ihr aber auch sagen, stimmt, das, was er gerade gesagt hat, Sündenbekenntnis kam bisher bei mir gar nicht vor, aber das will ich mir von heute Abend vornehmen. Vielleicht erzählst du mal, wie du zuletzt einen Gebetsspaziergang gemacht hast und wie du die Gemeinschaft mit Gott genossen hast. Wie sieht denn eigentlich dein Gebetsleben aus? Das sind ja alles FEGler, also freie evangelische Gemeinde. Und evangelisch heißt mit dem Evangelium behaftet. Das macht froh. Und von dieser Freude mit eurem Erlöser Jesus erzählt euch mal. Wie erlebt ihr die Gemeinschaft mit Gott im Gebet? Mal ganz kurzer Austausch und dann können wir vielleicht so ein paar kleine Highlights gleich nochmal zusammentragen. So, hier vorne sind sie schon beim Nikolaus. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir weitermachen. Oder ging es um Niklas, weiß ich nicht. Jedenfalls, es würde mich interessieren, mal so ein paar persönliche Erfahrungen oder Tipps zu hören von euch, wie man besser beten kann. Wenn du sagst, ich will nicht angeben mit meiner Methode oder so, dann kann ja der andere, der in der Gruppe war, sagen, du, ich habe das gerade von einem in unserer Gruppe gehört, so und so und so, mir hat es gefallen oder so. Dann erzähl von einem anderen, aber lasst mal so ein paar Beispiele hören. Wie sieht euer Gebetsleben aus? Ja, wie heißt du? Sophie. Ja, ab Sonntag soll es warm werden, ja. Das ist wieder eine, sind die Bänke vielleicht dann irgendwann auch wieder trocken. Und ja, ich freue mich auf den Frühling, wo man wieder rausgehen kann und Gebetsspaziergänge machen kann. Ein bisschen angenehmer als so bei so Wetter wie die letzten Tage. Das ist gut, kann ich auch empfehlen, ja. Das hat Jesus auch gemacht. Er hat sich also in der Natur irgendwo zurückgezogen, wo es still war. Ja, ja. Ja? Du heißt? Anna. Ja.
Und dass du beim Alltag, beim Leben sozusagen,
genau, ja. Starten, so genau. Aber das eine tun, das andere nicht lassen. Es gibt jetzt Leute, die sagen, die stehen so ein bisschen arrogant darüber, ach, diese Art so zu beten wie die müssen da morgens und so weiter. Ich habe den ganzen Tag so mein fröhliches. Also gerade der Brief im Neuen Testament, wo so unser fröhliches Leben als Christ betont wird, Philipperbrief, ständig Freude im Herrn und so weiter die Rede, da heißt es im 4. Kapitel, eure Bitte lasst mit Gebet und Flehen, ja, vor Gott kund werden. Also anhaltend, ja, vor Gott kund werden. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Aber du hast recht, wenn man es nur morgens und abends macht, und dazwischen spielt Gott überhaupt im Alltag keine Rolle, dann stimmt auch irgendwas nicht, gell? Da hast du recht. Danke, Anna, ja. Sophie nochmal? Auf jeden Fall. Ja, Gebetslieder. Vielleicht auch mal selber eins schreiben. Das ist dann noch mehr wirklich von dir. Ja. Niklas, ja.
Also, mir ist es voll wichtig, morgens zu beten, aber mir fällt es schwer, morgens zu beten, weil am Tag ist noch nichts passiert, wofür man danken könnte. Außer, dass man es geschafft hat, aufzustehen.
Und man noch nicht so viel gesündigt hat.
Ja, genau. Und man ist auch noch so. Also, ich bin oft müde und komme nicht so leicht auf irgendwelche Gedanken oder so. Und ich versuche jeden Morgen einen Psalm zu beten.
Sehr gut,
ja. Weil das sind einfach schon Gebete, die es gibt.
Sehr gut, ja.
Die wir morgens machen. Also, eine richtig klasse Sache.
Psalm. Ganz genau. Ganz genau. Wenn man es nicht gewöhnt ist, erstmal vor Gott zu kommen, gell, und Gott groß zu machen, dann nimm doch einen Text, den es schon gibt, einen Psalm. Oder eben schon auch ein Lied, das es schon gibt. Man muss nicht alles selber schreiben, aber ja, Psalmen, eine sehr gute Art zu beten. Mit Psalmen kann man auch klagen übrigens. Zwei Drittel der Psalmen sind Klagelieder. Das sind ja nicht alles so Lobeshymnen, lobe den Herrn meine Seele und so, sondern regelrechte Anklagen, Gott gebe. Also wenn du voller Fragen bist und so, nimm auch mal diese Worte, die David etwa benutzt hat. Ja, ja, wie heißt du?
Laura.
Laura.
Also mir hilft es auch manchmal, so kleine Zettel zu schreiben, damit man nicht das Danken oder irgendwas anderes vergisst.
Ja.
Also alle Punkte, die du da eben genannt hast.
Genau, ein Freund von mir mit seiner Frau, die haben so einen Stapel mit so Karteikärtchen irgendwo im Wohnzimmer oder vielleicht verschiedene Stapel sogar rumliegen. Und immer wenn sie so gerade vorbeikommen, ziehen sie ein, da ist ein Gebetsanliegen dann drauf. Ja, aber wir haben schon lange nicht mehr für die Sophie gebetet oder so. Und dann tun sie das gerade in dem Moment schnell. Also man braucht manchmal so Erinnerungen, sonst vergisst man tatsächlich schnell Anliegen, die einem wichtig geworden sind. Du hast mal so ein Gebetsanliegen gehört, da hat jemand gesundheitliche Probleme und dann macht man es ein, zweimal, vergisst man es schnell wieder, gell? Ja, sehr gut, schreibt euch Gebetsanliegen auf. Selbst wenn ihr jung seid und sagt, ach, wenn ich Demenz habe, dann muss ich mir was aufschreiben, aber jetzt weiß ich doch alles. Nee, 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 wir vergessen auch als Jüngere schnell mal was, ja.
Laut zu beten.
Sehr gut.
Auch wenn es am Anfang voll komisch ist.
Ja, ganz genau.
Aber mir hilft das voll, mir darüber zu werden, was ich sage.
Ja, sehr guter Tipp. Ja, ganz genau. Ja, ja, das ist sicherlich zu biblischer Zeit auch gemacht worden. Also wenn es dann auch in dem Psalm teilweise heißt, ich schrie zum Herrn, da ging es manchmal richtig laut zu in den Gebeten. Ja. Gut, muss man gucken, Mietwohnung oder so, aber zumindest so in Zimmerlautstärke laut zu beten, das hilft tatsächlich sehr. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ja. Laura nochmal?
Ja, dann einfach die Zeit, die man so dazu hat, nutzen, also heißt morgens unter der Dusche oder auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit, wenn man gerade richtig Zeit hat, dass man die dann im Gebet nutzt.
Mhm. Da ist die Gefahr natürlich noch größer, glaube ich, dass es abschweift, weil man so im Straßenverkehr oder so und Mist wieder die Seife runtergefallen und so. Aber ja, genau. gibt keinen Ort, wo wir nicht beten können. Wie heißt du? Jasmina. Habe ich nicht verstanden? Jasmina.
Ja, ich habe das jetzt seit 2 oder 3 Tagen erst angefangen.
Ja. Das ist, also es heißt von Hanna in 2. Samuel 1 oder 2, wo sie betet, sie hatte ja keinen Sohn, sie ging zum Tempel und betete dort. Also das ist auch ein besonderer Ort, jetzt haben wir keinen Tempel, aber so einen besonderen Ort zu haben, an dem man mit der Gegenwart Gottes rechnen kann, beziehungsweise ein Ort, der einen auch erinnert an gute Begegnungen, die man schon mit Gott hatte, ist gut. Du hast recht, es gibt Orte, die assoziiert man mit Arbeit, Schlaf oder sonst was und mit Essen oder so. Und wenn du dann einen Ort hast, den assoziierst du mit guten Begegnungen. Ich habe zum Beispiel in Dillenburg, leider gibt es das nicht mehr, da gab es die Galerie, das war so ein Lokal, das ist von einem Türken betrieben worden, der sich in der Türkei bekehrt hat, ein Christ. Und wenn ich Besuch hatte, bin ich ganz oft in die Galerie mit den Leuten gegangen. Und da war ich gerne, weil ich gerne erinnert war an viele gute Begegnungen, die ich da mit Leuten hatte. Und so einen Ort, glaube ich, brauchen wir in unserem Alltag auch. Ein Ort, der uns erinnert an gute Begegnungen mit Gott. Das motiviert schon auch zu beten, ja. Ja, vielen Dank. Das sind gute, praktische Tipps. Ja, wie heißt du? Thomas. Schön, dass die Männer auch mal was beitragen hier, ja. Ja. Sehr gut, ja, genau. Meine Frau benutzt diese Bibel-App auch, genau. Ja, es sind dann auch schön gestaltete Verse manchmal, die man auch mal jemandem schicken kann oder so, ne? Genau. Ja, danke. Ja, gut. Um den Jüngern den Vater vorzustellen und zu zeigen, dass diesem Vater im Himmel die hier zuletzt genannten Anliegen nicht zu klein sind, sagt Jesus, sollen sie sich mal Folgendes vorstellen. Es ist Nacht, Mitternacht, also da, wo wir schon so in die Tiefschlafphase eintreten. An einer Haustür steht einer klopfend, penetrant, klopfend und flüsternd, nur 3 Fladenbrote, mehr nicht, lass mich nicht hängen, bist du jetzt mein Freund oder bist du es nicht? Der Störenfried lässt nicht locker und sich nicht abwimmeln. Das ist das, wie der Text weitergeht. Sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und ihm sagen, Freund, leihe mir 3 Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde ihnen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen, meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen wird, ihm zu geben, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht, in Klammern, damit er wieder seine Ruhe hat, Klammer zu. So, er wird also polternd so ein Sicherheitsbalken zurückgeschoben, der Schein einer Lampe offenbart ein bisschen zerknirschtes und blasses Gesicht. 3 Brote wechseln deren Besitzer und der Plagegeist zieht also zufrieden davon, hat sein Ziel erreicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand von seinem Freund abgewiesen wird, der so hartnäckig ist? Fragt Jesus. Unmöglich. Besonders in der damaligen Kultur undenkbar, da war man für eine, heute sind die Distanzen zu Nachbarn und so weiter sehr viel größer geworden, als das damals der Fall war, konnte man sich nicht vorstellen, dass ein bittender Freund hängen gelassen wurde. Und die zweite Parabel enthält dann noch eine Steigerung vom Freund zum Vater. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Vater so grausam ist, dass er seinen Sohn, der ihn um Lebensmittel bittet, stattdessen etwas tödlich, eine Schlange zum Beispiel oder ein Skorpion hinhält. Und auch das unvorstellbar auf gar keinen Fall. Und an der Selbstverständlichkeit wird hier nicht der Hauch eines Zweifels gelassen. Auf so einen treuen Freund kannst du dich verlassen. Und einem so gütigen Vater kannst du vertrauen, auch du, der du hier heute Abend sitzt und überlegst, wie sieht es in meinem Gebetsliegen aus. Du kannst diesem Gott vertrauen. Jesus beschreibt also sehr anschaulich das Wesen Gottes. Das ist der Gott, mit dem wir reden, wenn wir beten. Voller Güte und voller Möglichkeiten. Er hat einen großen Brotschrank und alles, was du zum Leben brauchst, ist einer, zu dem du immer kommen kannst, zu jeder Zeit, in jeder Situation. Und er ist unendlich gütig und gibt dir das, was dem Leben dient. Darf man eigentlich spät beten? Ja, oder bei Gott gibt es keine Öffnungszeiten. Darf man auch unverschämt beten? So wie unsere Kinder manchmal quengeln. Also wir haben ja zwei Töchter. Die eine ist 4, die andere ist 2 Jahre alt. Ich kann euch sagen, wenn das Kind das erste Mal Mama oder Papa sagt, dann ist das ein besonderer Moment. Beim 1000. Mal lässt der Zauber so ein bisschen nach. Also das kommt bei euch noch, ja, nur mal so. Darf man ständig, Papa, bitte? Und regelrecht unverschämt? Also manchmal sind unsere Papa, jetzt mach, ja, also sehr fordernd. Aber ich glaube, diese Penetranz von Kindern zeigt ihr Vertrauen, weil sie damit ausdrücken, Papa, du kannst es doch, warum machst du es denn nicht? Ich glaube, sie machen das nur, weil wir als Eltern ihnen so nah sind. Deswegen lassen sie nicht locker. Und einer, der auf diese Weise gebetet hat und auch offen drüber gesprochen hat, das ist Martin Luther. Der war ja um klare Worte nie verlegen, Menschen gegenüber nicht und auch Gott gegenüber nicht. In einem seiner Tischreden sagt Martin Luther Folgendes: Da Magister Philipp Melanchthon todkrank dalag, also einer seiner ganz engen Vertrauten und Mitarbeiter, habe ich im Gebet um ihn gerungen und habe gedroht, so er sterben würde, würde ich unserem Herrgott den Sack, also den Leichensack, vor die Füße werfen. Und dann in einem Brief an Friedrich Mikonius, der war Pfarrer in Gotha, der ebenfalls todkrank war, schreibt Luther 1541: Gehab dich wohl, mein lieber Friedrich, der Herr lasse mich nicht hören, dass du gestorben bist, solange ich am Leben bin, sondern er lasse dich mich überleben. Das bitte ich, das will ich, mein Wille geschehe, Amen. Denn dieser mein Wille sucht die Ehre göttlichen Namens, gewiss nicht meine Ehre noch Vorteil. Klingt ein bisschen ungewohnt, gell? Hast du auf diese Weise schon mal gebetet, mein Wille geschehe? Also im Vater unser klang das dann doch ein bisschen anders, ja? Aber ich glaube, das sind Worte, die diesen erwartungsvollen Glauben zum Ausdruck bringen. Ein Glaube, der einfach sich mit den Gegebenheiten nicht abfindet. Da ist einer nicht zufrieden. Übrigens, wie du das in den Psalmen auch ganz oft findest, nicht zufrieden. Und dann betet und ringt einer und wird schon fast unverschämt. Aber hat es zu tun mit einem gütigen, hilfsbereiten Vater, einem Freund. Es geht zuerst um Gott, dann um uns. Das war auch die Devise von Luther. Und er schreibt, es geht ihm nicht um ihn, seine eigenen, sondern um Gottes Anliegen oder Gottes Ehre. Es geht ihm um Gottes Ehre. Martin Luther war kein Egoist, ganz sicher nicht. Und in unserem Text übrigens, den wir gerade gelesen haben, da im 11. Kapitel von Lukas, geht es auch nicht egoistisch zu, denn diese 3 Brote sind ja nicht für den Eigenbedarf, gib mir für mich jetzt Brot, sondern für den überraschend gekommenen Besuch. Also die eigentliche Bitte ist keine Bitte, sondern eine Fürbitte, wie wir das nennen, wenn wir für andere beten und uns für andere einsetzen und stark machen. Bei den erwähnten Gebeten Luthers ging es auch jeweils um das Gebet für einen anderen Menschen. Ein Christ sieht nicht nur sich, sondern betet auch für andere, so wie das der aufdringliche Freund tut. Und am Ende schließlich dieses Abschnitts wird von einer ganz spezifischen Gabe gesprochen, nämlich der des Heiligen Geistes. Da sagt Jesus, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und dieser Geist ist es, der unsere innere Haltung, auch unsere Gebetshaltung erneuern kann. Und dazu gehört, dass wir eben nicht nur bitten, nicht nur fordern, sondern dass wir auch hören, so wie Maria zu den Füßen von Jesus saß und zugehört hat, auf sein Wort, wenn wir uns verrannt haben, auf das Evangelium, wenn wir Mut brauchen, aber auch auf seinen Wink, den Wink des Heiligen Geistes, wenn es Menschen gibt, die unsere Hilfe brauchen oder unsere Fürbitte brauchen. Wenn deine und meine stille Zeit mit Gott dieses Reden und Hören umfasst, dann, glaube ich, wird es zu einer echten Begegnung mit Gott kommen und wird sein eigentliches Ziel erreicht haben. Ich habe erwähnt, dass das 11. Kapitel viel Licht und Dunkelheit enthält und das komplette Kapitel jetzt an diesem einen Abend durchzunehmen, dazu wird die Zeit nicht reichen, aber ich will noch hinweisen darauf, dass Jesus zunächst mal diese großen Anliegen vorgestellt hat, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und so. Und dass es dann Leute gibt, die dieses Anliegen verdrehen, die das einfach auf den Kopf stellen, indem sie einen teuflischen Namen ins Spiel bringen und indem sie das Reich Satans kommen sehen. Das gehört hier zum 11. Kapitel dazu. Eine Gruppe von Leuten, die Pharisäer, Schriftgelehrten derart überzeugt sind von sich selber und sich ständig auf die Schulter klopfen, was sie also alles richtig machen und erkannt haben und so. Und Jesus, der eben ein bisschen anders ist, der anders denkt und redet und handelt als die fromme Allgemeinheit, bei dem folgern sie dass er auf der anderen Seite stehen muss, auf der Seite des Teufels. Dann unterstellen sie Jesus, dass er den Beelzebub hat. Das findest du dann also dann im nächsten Abschnitt. Beelzebub, irgendwie so eine Veralberung eines Götzen der Kanaaniter. Wörtlich übersetzt heißt das Herr der Fliegen. Und das wurde so zum Inbegriff von Götzen und so gebraucht. Ich kürze das ein bisschen ab. Paulus verachtet den Teufel nicht, redet da nicht irgendwie spöttisch von dem Herrn der Fliegen oder so, sondern redet von dem Fürsten dieser Welt. Und Judas schreibt in seinem Brief, Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt, ein lästerndes Urteil zu fällen. Wir sollten den Teufel nicht runterspielen und auf eine Fliege reduzieren oder so. Manche reden sehr abfällig über den Teufel. Das hat eine gewisse Berechtigung auf der anderen Seite. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite stellen wir das fest, dass gotteswürdige Menschen das so nicht tun in der Bibel. Er ist der Fürst, der unrechtmäßige Regent der Welt. Also wir haben gesagt, Gott ist der Regent, das Reich Gottes bedeutet, das ist hier die eine Seite, wo der Heilige Geist der ist, der wirkt. Aber auf der anderen Seite merken wir, dass der Teufel auch regiert, unrechtmäßig. Das hat er sich einfach so angeeignet, hier in der Welt das Sagen haben zu wollen. Wir sehen durchaus, wie stark er ist und wir spüren, wie stark er ist. Der Teufel nimmt nämlich Gefangene und das weißt du selber sehr genau, dass Geiz und Hass und Neid und Pornosucht und so Menschen festhält und du nicht ohne weiteres loskommst. Und da rede ich von Leuten, wo es nicht so mit einem Seelsorgegespräch getan ist, sondern die wirklich tief in Problemen sitzen. Wir haben vorhin so von Problemen gesprochen, die man vielleicht in der Schule haben kann oder so, vielleicht regelrecht in Süchten gefangen sind und da nicht rauskommen. Also der ist keine Stubenfliege, der Teufel, den man einfach so vertreiben kann, sondern ist ein Herrscher, ein Fürst, der Leute unterdrückt und der nur ein Ziel hat, zu zerstören, in Sünde zu führen, in Verzweiflung, Angst und Sorge und so. Und alleine hätten wir als Zahnstocher diesem Zehntonner gegenüber keine Möglichkeit, uns dem zur Wehr zu setzen, keine Chance. Aber wir haben Jesus. Und Jesus ist Sieger und der Teufel ist der Verlierer. Und deswegen habe ich dieses Bild hier auf die rechte Seite gebracht. Man kann Licht und Finsternis nicht einfach verwechseln oder vertauschen. Gott und der Teufel sind nicht gleichwertig. Manche Leute sagen, du hast dich auf Gott festgelegt und ich auf den Teufel. Habe ich schon gehört. Haben mir Leute gesagt, du glaubst an Gott, ich glaube eben stattdessen an den Teufel. Als sei das eine Alternative. Weißt du, das ist ja nicht eine Überlegung, esse ich heute Abend was Süßes oder esse ich was Herzhaftes. Das ist völlig wurscht, ob du das oder das isst. Aber bei Gott und dem Teufel, das ist nicht egal. Das ist nicht egal. Das will ich noch sagen, weil das 11. Kapitel irgendwo, ich dachte ja, ich müsste das 11. Kapitel hier mit euch durchnehmen. Aber ich bin gleich am Ende. Licht und Finsternis hat nicht dieselbe Qualität. Das ist wichtig zu wissen. Licht und Finsternis hat nicht dieselbe Qualität. Das kann ich dir beweisen. Stell dir vor, du bist in einem Raum, die Fensterläden sind geschlossen und du sitzt dementsprechend bei Tag im Dunkeln. Draußen, wie gesagt, scheint die Sonne und jetzt öffnest du die Fensterläden. Was passiert? Trinkt das Licht rein und vertreibt die Finsternis oder trinkt die Finsternis nach draußen und vertreibt das Licht? Dumme Frage, oder? Da merkst du, dass nicht beides dieselbe Qualität hat. Dass das Licht messbar ist, aber Dunkelheit kannst du nicht messen. Dunkelheit, was ist? Ist die Abwesenheit von Licht? Mehr ist das nicht. Die Bibel bezeichnet das Reich Satans mit dem Ausdruck Mächte der Finsternis. Und sie sagt, dass Christus das Licht der Welt ist. Das Licht der Welt. Wenn du nicht in deinem dunklen Loch sitzen bleiben willst, also in deinen Problemen und eben vielleicht sogar Süchten, dann öffne dein Herz, dann lass Jesus rein. Wenn du es nicht tust, dann bleibt es dunkel. Wenn du nicht die Zeit im Licht verbringst, dich nicht der Sonne aussetzt, damit der Stein warm wird, dann bleibt es kalt, dann bleibt es dunkel. Den Teufel brauchst du gar nicht eingeladen zu haben, der ist ja schon drin. Aber da kommt Jesus, und das ist die Geschichte hier, der den Dämonen austreibt. Und so ist Jesus der Sieger. Ich will es damit mal bewenden lassen. Es gäbe über das 11. Kapitel noch so manches zu sagen. Aber ich hoffe, es hat ein bisschen Mut gemacht, sich an diesen Gott zu wenden, sich im Licht aufzuhalten. Und somit im Glauben Fortschritte zu machen. Gott segne euch. Amen.